BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute am Freitag. Die Journalistin und Historikerin Sibylle Kraft kennen Sie von vielen Filmen aus der Reihe Unter unserem Himmel, ein Schatzkästchen des Bayerischen Rundfunks. Sie hat dort immer Zeitzeugen zu Wort kommen lassen und ist für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Wir unterhalten uns heute über den Erinnerungsort Badehaus in Waldram bei Wolfratshausen. Und das ist ein Projekt, das Sibylle Kraft besonders am Herzen liegt. Ein zeitgeschichtliches Museum in einem Stadtteil bei Wolfratshausen oder von Wolfratshausen mit einer ganz besonderen Geschichte. Dieser Teil, dieser Ortsteil war früher Föhrenwald. Und Föhrenwald ist ein Stück bayerischer Geschichte, über das wir uns jetzt gleich unterhalten werden. Herzlich willkommen und habe ich die Ehre, sage ich, zu Sibylle Kraft. Wir kennen uns schon lange. So, wir haben auch schon einige Ratsche miteinander gehabt und deshalb sehen Sie uns nach, wenn wir uns duzen, weil sonst stolpern wir drüber. Ich erinnere mich auch an die schöne Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben über die bayerischen Volksschauspieler. Gibt es auch ein wunderbares Buch von dir.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei dir wieder zu Gast sein darf.
Ich finde es immer schön, wenn die Kolleginnen, die Filme machen, bei mir im Radio zum Ratschen sind. Und es gibt viel zu ratschen. Du hast ein beeindruckendes Projekt durch deine Arbeit bei Unter unserem Himmel mitbegleitet und daraus ist was ganz Großes entstanden. Das ist das Projekt Badehaus in Wolfratshausen, in Waldram. Und Waldram und Föhrenwald habe ich lange nicht gewusst, dass das dasselbe ist. Das ist so ein Stück bayerische Geschichte. Das ist so beeindruckend und die wenigsten wussten was davon. Und du hast in deiner Arbeit, wo du auch letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, hast du da Enormes geleistet, damit dieses Waldram, dieses Badehaus nicht der Vergessenheit anheimgerät.
Ja, wir waren Gott sei Dank sehr viele, die da zusammen geholfen haben. Wir sind in der Zwischenzeit über 700 Mitglieder in diesem Badehausverein und wir haben das miteinander auf den Weg gebracht und auf die Füße gestellt. Und da ist tatsächlich jetzt was richtig Gescheites draus geworden. Und ich kann nur alle herzlichst einladen, mal zu uns in den Erinnerungsort Badehaus zu kommen und sich dieses bürgerschaftlich gestaltete und aufgebaute und betriebene Museum mal anzuschauen. Da gibt's viel zu entdecken.
Du hast ja in deiner BR-Karriere sehr, sehr viele wunderbare Filme gemacht. Zum Beispiel in der Serie Leben mit einem Denkmal, in dem alte Kirchen, Bauernhöfe oder Schulhäuser gezeigt wurden. Du hast dich intensiv damit beschäftigt. Was hat dir an Waldram, an Föhrenwald, was hat dich da so berührt? Was hat dich da so interessiert, dass da eigentlich jetzt ein Lebensprojekt draus geworden ist?
Also es ist einfach eine einzigartige Geschichte, die dort auf kleinstem Raum quasi verdichtete Zeitgeschichte zu sehen ist. Und diese Geschichte, die ist jahrzehntelang vergessen, in Anführungszeichen, ja, verdrängt worden und hat wirklich was, einen großartigen Hintergrund. Es fing 3940 als Siedlung für Rüstungsarbeiter an, denn im Wolfratshaus Hauser Forst gab es damals riesige Munitionsfabriken und für die Tausenden von Arbeitskräften wurde diese Siedlung Föhrenwald errichtet. Mhm. Genau, also in der Nazizeit. Und dann gegen Kriegsende ist ein Strang des Todesmarsches der Dachauer KZ-Häftlinge da vorbeigetrieben worden. Und alle, die bei uns in der Gegend befreit worden sind, sind nach Föhrenwald in dieses Lager gebracht worden und haben dort ihre ersten Stunden, ihre erste Nacht in Freiheit verbracht. Also das muss man sich vorstellen. Ja, also ein unglaublich historischer Moment. Und dann kamen weitere Holocaust-Überlebende, insgesamt mehr als 15.000 Shoah-Überlebende, die in diesem Lager Föhrenwald tatsächlich bis 1957 waren. Also eine irre Zahl.
Und ist ein eigener Ort, eine riesige Kleinstadt ist das eigentlich.
Ja, wie eine Stadt im Staat sozusagen war dieses Displaced Persons Lager, so haben die Amerikaner das genannt, für die Überlebenden der Shoah. Und schließlich kamen katholische, kinderreiche Heimatvertriebene dann ab 1956 an diesen Ort. Also unglaublich, wie sich unsere Zeitgeschichte da manifestiert.
Und so komprimiert, es kamen ja die wenigen Menschen, die dieses Grausame überlebt haben, die kamen alle aus völlig unterschiedlichen Ländern, völlig traumatisiert. Unterschiedliche Sprachen kamen alle an diesem einen Ort zusammen. Das ist ja was ganz Besonderes.
Ja, und wenn man sich überlegt, also diese besondere Geschichte, wie viel hast du darüber gewusst? Wie viel hast du in der Schule davon gelernt?
Nichts.
Was steht in deinen Geschichtsbüchern zu Hause darüber? Also das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie man kollektiv vergessen kann. Und erst als wir so vor 13 Jahren angefangen haben, in dieser Geschichte zu graben und dieses Badehaus, wo unser Museum untergebracht ist, die ehemalige Sanitäranlage des Lagers, die vor dem Abriss zu retten. Erst dann ist sukzessive Stück für Stück diese Geschichte wieder zurückgekehrt. Ja, was Einzigartiges.
Ich habe in der Mediathek, ist immer noch anzuschauen, gestern Abend mir eben diesen beeindruckenden Film, den du 2018, glaube ich, gemacht hast, für Unter unserem Himmel angeschaut, wo diese Geschichte von Föhrenwald, und ich glaube, es ist vielleicht auch ein kleiner Unterpunkt, was mit dem Vergessen zu tun hat über die Geschichte von Föhrenwald-Waldram, dass der Name geändert wurde, dass man immer dachte, das sind zwei unterschiedliche Orte. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, das stimmt. Tatsächlich, die Nazis haben 1939 dieses Lager den Namen Föhrenwald gegeben. Denn es war ja mitten im Wolfratshauser Forst, hat man dieses Rüstungsarbeiterlager da hineingestemmt. Und Föhrenwald hieß es auch noch während der jüdischen Displaced Persons Zeit. Und als dann die katholischen kinderreichen Heimatvertriebenen kamen, hat man den ganzen Ort umbenannt nach Waldram. Waldram, einer der Gründungsäbte vom Kloster Benedikt Beuern. Und man hat nicht nur den Ort umbenannt, sondern, das ist auch einzigartig, man hat die ganzen Straßen auch umbenannt, und zwar insgesamt dreimal. Die Nazis haben Straßennamen nach eroberten Gebieten vergeben. Dann kamen die Amerikaner mit den jüdischen DPs und haben Straßennamen nach amerikanischen Bundesstaaten vergeben. Und schließlich kamen die katholischen kinderreichen Heimatvertriebenen, und die haben wiederum katholische Würdenträger ihre Straßennamen verteilt. Also auch etwas ganz Einzigartiges in Deutschland.
Du bist ja auch Historikerin, Journalistin und Historikerin. Das ist ja, was du gerade sagst, einzigartig. Das hat ja auch mit der Identität eines Ortes zu tun. Wenn er erst von irgendeinem Gaunamen hat, dann heißt es New Jersey, und dann hat es einen katholischen Namen. Das ist ja das Verwirrende, warum man nicht diesen komplexen Ort Föhrenwald als festen Bestandteil sieht, sondern ständig in der Wandlung. Und vielleicht ist er deswegen nicht so präsent gewesen.
Tatsächlich, wir wissen von jüdischen Zeitzeugen, die jahrelang ihr Föhrenwald, im Jiddischen spricht man die Umlaute ein bisschen anders, gesucht haben auf der Landkarte, und sie dieses Föhrenwald nicht gefunden haben, weil es wie vom Erdboden verschluckt war durch diese Namensumbenennung. Und erst durch unsere Arbeit im Internet irgendwann mal auf die Spur gekommen sind, ja, das ist ja ihr altes Lager Föhrenwald.
Ungewöhnlich.
Ja.
Ein Ort ist ja sehr willkürlich, einen Ort einfach umzubenennen.
Ja. Also nur mal als Beispiel. Wir haben unseren der Erinnerungsort Badehaus steht heute Kolpingplatz, also nach dem katholischen Soziallehrer Kolping. Während der jüdischen DP-Zeit war es der Independence Place, und während der Nazi-Zeit die Danziger Freiheit. Oder Es gab in der Nazizeit natürlich den Adolf-Hitler-Platz, ja, der zentrale Platz von Fürnwald. Während der jüdischen Zeit ist es der Roosevelt Square geworden. Mhm. Und heute ist es der Seminarplatz, benannt nach dem katholischen spätberufenen Seminar St. Matthias, das eine ganz wichtige Rolle in der katholischen Waldramer Nachkriegszeit gespielt hat.
Ist aber auch ein Spiegel der Geschichte dann, diese Umbenennungen und welche Bedeutung sie damals hatten.
Ja, also es ist wie diese Straßennamen und diese Umbenennungen sind wie ein offenes Geschichtsbuch. Mhm. Ja, also wenn man da, wenn man die präsent hat, hat man im Grunde genommen im Kern die Geschichte von diesem Ort und auch die Nachkriegsgeschichte. Und ich, bisher gibt es keinen Ort in Deutschland, der diese dreifache Straßenumbenennung in dieser Kürze der Zeit vorzuweisen hat. Also das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
Letztes Jahr ist ja in Waldram, jetzt, ich möchte auch immer Fürnwald sagen, der Begriff war mir bekannter, weil ich kannte eben Leute, die in Fürnwald aufgewachsen sind und es war für mich wie so, sie sind in Gräfelfing oder so aufgewachsen, aber da war auf einmal auch dieses Umdenken drin, der Ort heißt ja ganz anders. Aber Ich habe mir das auch immer als kleinen Ort vorgestellt. Dann, als ich die Geschichte so mitbekommen habe, gedacht, eher wie so ein Barackenlager. Und als ich jetzt diesen eben erwähnten Film in der Mediathek gesehen habe, habe ich gesehen, das ist ja ein wunderschöner kleiner Ort in sich.
Ja, ja, ja. Alle müssen
rauskommen.
Ja, ja, es ist nämlich unglaublich, dass diese historische Bausubstanz noch aus der Nazizeit wirklich in großen Teilen erhalten ist, bis zum heutigen Tag. Also das ist nicht nur unser Badehaus, die ehemalige Sanitäranlage und spätere Mikwe, sondern das ganze Altwaldram ist das Altfürnwald. Und man geht durch die Straßen und mit ein bisschen Fantasie und mit der Vorstellungskraft, die dann durch unser Museum ein bisschen geschärft wird, kann man sich diesen ursprünglichen Ort vorstellen. Also das ist im Grunde genommen ein lebendes Denkmal. Dieser Ort steht leider nicht unter Denkmalschutz. Ein großes Versäumnis, aber wir versuchen zu halten, was wir auch immer können.
Also es ist kein lebendes Denkmal. Da wohnen in diesen hübschen Häusern wohnen noch Leute. Was eigentlich nur was Museales ist, ist euer Badehaus, das Projekt Badehaus. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Dr. Sibylle Graf bei mir zu Gast, vielfach ausgezeichnet für ihre Dokumentarfilme und ihr Engagement in Sachen Denkmäler erhalten, Geschichte erzählen. Bea Heimat, habe die Ehre. Wir beide haben jetzt dann dem Zitterduo Legl Kerber gelauscht. Sibylle Graf hat ja auch immer mit Musik zu tun gehabt bei ihren schönen Filmen. Es ist wirklich schön, was bei uns in der Mediathek alles gibt, was man nochmal anschauen kann, weil diese Filme sind ja so mit viel Liebe gemacht und sind ja auch immer Zeitdokumente. Und in diesem Film über Fürnwald, Waldram, ich sage jetzt immer beides, damit wir auch beides präsent haben, führt zum Beispiel der Josef Brustmann, der Musiker, auch wie so ein roter Faden durch den Film. Der war ja auch hier zu Gast und hat sein tolles Buch vorgestellt. Und da habe ich mit ihm auch erstmal kapiert, dass der aus Waldram wiederum ist, weil ich es zum Beispiel von der Familie Salamander, die auch in dem Film vorkommt, als Fürnwald kannte. Und ich glaube, was ihr jetzt gerade an Erinnerungsarbeit macht, die ihr euch mit dem Badehaus und mit Fürnwald, Waldram beschäftigt, ist einfach mal nochmal klarzumachen, wo der Ort ist und was dieser Ort bedeutet.
Genau, also wo er ist, das ist ein Stadtteil von Wolfratshausen und man kommt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin, mit der S-Bahn bis Wolfratshausen und dann nur wenige Stationen mit dem Bus und schon ist man da. Und vielleicht sollte man den Titel des Films noch ergänzen, damals im Isartal, so findet man ihn in der Mediathek und ist aus der Reihe damals, die ich eben jahrzehntelang für den Himmel, für unter unserem Himmel gemacht habe, sind weit über 150 Filme in dieser Reihe von mir entstanden. Und da kann man sich ein bisschen einschauen. Aber das ist ein Film, der ist 2018 zur Eröffnung vom Badehaus gesendet worden. In der Zwischenzeit hat sich viel getan und es ist noch schöner und noch reichhaltiger dieser Ort geworden und das muss man sich einfach persönlich anschauen.
Ja, aber dieser Film war für dich sozusagen die Initialzündung. Jetzt muss man sagen, die Filme laufen ja immer noch von dir, da merkt man gar nicht, wenn jemand bei uns im Hause im Bayerischen Rundfunk in sogenannten Ruhestand gegangen ist, aber du hast ja mehr zu tun mit dem Badehaus als vorher als Dokumentarfilmerin.
Ja, also tatsächlich, ich merke von diesem scheinbaren Ruhestand wirklich nichts, ist auch gut so, solange man noch Kraft hat und, Freude etwas zu gestalten und es ist das richtige Thema, also das gehört zu mir und das lohnt sich. Es ist ein sinnvolles Projekt, das Badehaus und das andere ist Kulturerbe Bayern, wo ich Vereinsvorsitzende bin. Also das, wo es mehr um Denkmalschutz geht. Also diese beiden Vereine liegen mir tatsächlich sehr am Herzen und die Projekte und wo ich das Gefühl habe, es ist wirklich etwas Sinnvolles, was man macht und gerade beim Badehaus der Kontakt mit den Zeitzeugen, mit den Holocaust-Überlebenden, aber auch mit alten Vertriebenen, Heimatvertriebenen und mit diesen Menschen, mit ihren Erinnerungen, die noch festzuhalten für die Nachwelt. Ja, wir wissen, die Zeitzeugen werden immer weniger und wir haben im Badehaus über 100 Zeitzeugen-Interviews mit der Kamera festgehalten, lebensgeschichtliche Interviews. Das ist wirklich ein Schatz, ein Dokumentarschatz, der da ehrenamtlich aufgebaut wurde. Das ist schon etwas Besonderes.
Und etwas Besonderes, dass sich da so viele engagieren. Das ist ja für dich, wie ich eingangs schon gesagt habe, ein Lebensthema geworden. Und du hattest ja schon viele, 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 viele Themen bei deinen Filmen im Bayerischen Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk. Was hat dich an Föhrenwald, an Waldram so fasziniert? Der Grund ja war wahrscheinlich, dass du einen Film darüber gemacht hast, wahrscheinlich diesen Film damals im Isartal.
Also die Geschichte und mit der Beschäftigung dieses besonderen Ortes, das fing schon früher an. Also ich bin Historikerin und habe natürlich von diesem Ort gewusst, aber noch lange nicht so viel, wie ich heute weiß. Und so ist einfach Stück für Stück dazugekommen. Und mir war klar, dass das schon eine ganz einzigartige Geschichte ist. Und als das Badehaus, also die Sanitäranlage, wo sich die Rüstungsarbeiter gesäubert haben, dass dieses Haus abgerissen werden sollte, da war der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, so, das kann nicht sein, dass solche steinernen Zeitzeugnisse verschwinden. Und da muss man was tun. Und dann haben wir eine Bürgerinitiative gegründet. Ich war damals Vorsitzende vom Historischen Verein und habe mich mit der Siedlergemeinschaft Waldram zusammengetan. Und wir haben einen eigenen Verein gegründet und gegen den Abriss gekämpft von diesem Haus. Und als wir es dann tatsächlich geschafft hatten, dass das stehen bleibt und es auch geschafft hatten, dass dieses Gebäude in unserem Besitz kommt, haben wir dann diesen Erinnerungsort gemeinsam aufgebaut. Und das Schöne ist, von diesen über 700 Mitgliedern sind 50 wirklich aktiv an unterschiedlichsten Stellen, an der Kasse, bei Führungen, in der Recherche, in der Organisation, bis hin zum Kuchenbacken. Also es ist eine breite Palette an Engagementmöglichkeiten und nur das zusammengenommen schafft dann so einen lebendigen Ort. Und wir haben ein Drittel unserer Aktiven ist unter 30 Jahre. Also das sind viele junge Menschen, die da auch Feuer gefangen haben. Und das ist was ganz Besonderes. Mhm. Und das motiviert uns Ältere. Und gleichzeitig zieht es immer mehr Jüngere auch an diesen Ort. Und das ist ein wirkliches Mehrgenerationenprojekt geworden, das Lebendiges.
Das ist aber was Einzigartiges. Das ist schön.
Ja, das ist auch schön. Und das, wenn man sonst also so historische Vereine und vergleichbare Projekte kennt, das sind in der Regel 70 plus, sagen wir es mal so, die Mehrzahl der Beteiligten
bilden. Die Zeit vielleicht auch haben und sich da engagieren. Aber dass so viele sich dran beteiligen, liegt wahrscheinlich auch, weil es ein gelebter Ort ist und kein Museumsdorf.
Ja, und weil auch unsere jungen Badehäusler auch Gestaltungsmöglichkeit haben. Also sie können sich auch einbringen und werden gehört und machen genauso mit. Mein Stellvertreter gehört auch zu den Jungen. Von Anfang an war es mir wichtig, dass wir also die nächste Generation nachziehen und mit einbinden und verantwortungsvoll mit einbinden. Und das ist, glaube ich, eine Bereicherung für alle Seiten.
Mitten im Wolfratshausener Stadtteil, Ortsteil Waldram steht das Badehaus. Und das Badehaus ist ein Mikrokosmos von Waldram. Das ist der Erinnerungsort, der Gedenkort. Ein Ort, den ihr gemeinsam gerettet habt, Sibylle Kraft. Und der ist auch so ein Spiegel des Wandels von diesem Ort.
Tatsächlich, das Badehaus war ursprünglich eine Sanitäranlage, denn diese Siedlung, diese Nazi-Siedlung, hatte etwas Besonderes. Diese Häuschen, in denen die Rüstungsarbeiter gewohnt haben, hatten keine eigenen Küchen. Dafür gab es Gemeinschaftsverpflegung in einer großen Kantine. Und sie hatten keine eigenen Badezimmer. Dafür gab es ein Frauenbad und ein Männerbad. Das Frauenbad ist leider schon seit langem abgerissen worden, aber es gab immer noch das ehemalige Männerbad der Rüstungsarbeiter. Und das sollte eben auch 2012 einem Neubauprojekt weichen. Und das war für uns eben der Ansatzpunkt zu sagen, da engagieren wir uns. Denn es war nicht nur während der Nazizeit ein Männerbad, sondern auch während der jüdischen DP-Zeit, also der Displaced Persons-Zeit, der Shoah-Überlebenden, wurde das ebenfalls als Sanitäranlage genutzt, wo man sich geduscht hat, gewaschen hat, aber zusätzlich im Keller auch noch eine Mikwe, ein jüdisches Ritualbad eingerichtet, ja. Und als dann in der nächsten Zeitschicht die katholischen kinderreichen Heimatvertriebenen kamen, wurde die ganze Siedlung renoviert und in die einzelnen Häuschen Badezimmer eingerichtet. Und so war das Badehaus seiner Funktion entledigt und wurde zu einem Lehrerwohnraum und Studentenzimmer im Dach für das sogenannte Spätberufenen-Seminar, das dann in diesen Ort einzog.
Und warum sollte es abgerissen werden? Was baufällig?
Also es gibt in der Mitte des Ortes ein großes Schulzentrum, St. Matthias, mit einem Schulneubau. Und zur Refinanzierung dieser Schule sollte im großflächig Grund an einen Bauträger verkauft werden. Und dem wäre eben auch unser Badehaus zum Opfer gefallen.
Das sind jetzt die wirtschaftlichen Gründe, aber die historischen Gründe sind jetzt ja ausschlaggebend gewesen, dass ihr einen Verein gegründet und habt um dieses Badehaus gekämpft und auch sozusagen es bekommen.
Ja, das war ein zäher Kampf.
Kann ich mir vorstellen, da geht's ja auf Geld.
Das wohl, also gerade in Oberbayern, S-Bahn-Nähe, da ist ein Baugrund sehr viel wert. Und da schafft man sich nicht nur Freunde, wenn man da ein sehr lukratives Wohnbauprojekt durchkreuzt. Also unsere Anfangsjahre waren sehr schwierig. Wir hatten viele Gegner unterschiedlichster Art. Also natürlich all die, die mit diesem Neubauprojekt zu tun hatten und auch die katholische Kirche, der Eigentümer dieses Grundes war, war natürlich nicht erfreut, dass wir da dazwischen kamen. Aber auch viele andere, die entweder sich das gar nicht vorstellen konnten, dass wir als Bürger und Bürgerinnen da so etwas Großes draus machen, oder die nicht wollten, dass man in der braunen Vergangenheit rumstochert. Auch da gab es Vorbehalte, denn es hätte ja auch was rauskommen können, was die eigenen Vorfahren da gemacht haben während der Nazizeit und später. Also es waren unterschiedliche Gegnerschaften, die es uns sehr schwierig gemacht haben am Anfang, aber tatsächlich, wir haben zusammengehalten, und das ist vielleicht auch eines der Geheimnisse oder
etwas
offenen Geheimnisse.
Gemeinsam was zu erreichen.
Genau, denn wir wussten, wenn wir uns untereinander zerlegen, wie es so oft in Vereinen oder Parteien oder so Bürgerinitiativen ist, dass da innerhalb dann der Spaltpilz kommt und man gegenseitig sich das Leben schwer macht. Also wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, dann haben wir schon verloren. Also das war klar, wir müssen zusammenstehen, um dieses große Projekt und diesen Traum und diese Vision zu verwirklichen, und das hat Gott sei Dank bis zum heutigen Tag auch gehalten.
Ja, ihr seid der Verein Bürger für Badehaus Waldram Föhrenwald e.V. Und finden tut man das Ganze unter www.erinnerungsort, das finde ich einen schönen Titel, erinnerungsort-badehaus.de. Und es ist auf dem Prospekt, den du mir mitgebracht hast, ein schönes, schmuckes Haus, schöner Baustil mit einem schönen Dach und mit lauter Fenstern, mit Fensterläden. Also es sieht sehr einladend aus, aber vorher war es wahrscheinlich nicht so schmuck, und drum war es ja dem Abriss preisgegeben.
Ja, wie so oft verfallen halt historische Gebäude, und gerade wenn sie nicht auf den ersten Blick als was Besonderes sichtbar sind. Also wenn ich etwas vor mir habe, also Lüftel bemalt und mit Stuck verziert, dann ist es klar, das ist ein Denkmal, das muss man erhalten. Aber unscheinbarere Häuser, die aber auch ein steinernes Zeitdokument sind, die werden oftmals übersehen, und wenn sich da niemand drum kümmert, ja, dann sind sie weg. Und da muss man einfach gemeinsam das Bewusstsein dafür schaffen, dass auch solche Gebäude ja eine Geschichte zu erzählen haben, und eben weil sie authentisch sind, am besten selbst sozusagen aus sich heraus ein Stück weit diese Geschichte vermitteln können.
Tja, wenn diese Häuser erzählen könnten.
Ja.
Und du bringst ja solche lebenden Denkmäler eigentlich zum Erzählen durch deine Filme und jetzt auch durch dieses Projekt. Also es ist so beeindruckend und aber auch so faszinierend, darüber zu hören, was in dieser kurzen Zeit, und wie du gesagt hast, in den Geschichtsbüchern ist sie nicht verankert, so in einem Mikrokosmos war Föhrenwald und auch das Badehaus, welche Menschen da zusammengekommen sind und welches Leben damals gelebt wurde, wie es da ausgesehen hat damals in Föhrenwald, als überhaupt die ersten Überlebenden angekommen sind, hast du auch dokumentiert, und darüber unterhalten wir uns gleich. Bevor wir nochmal aufs Historische kommen, nachdem man so eine Kostbarkeit dann als Verein bekommen hat, sei die Frage erlaubt, wie finanziert sich dann das Ganze? Ihr habt ja wirklich einen teuren Baugrund euch zurückgenommen oder bekommen oder gekauft oder sonst was, um dieses Badehaus, diese Kostbarkeit zu erhalten.
Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an. Das ist tatsächlich der Wermutstropfen, den wir bis zum heutigen Tag mitschleppen. Denn so schön das alles ist und dieser Erinnerungsort, dieses Museum ist wirklich, wirklich toll geworden. Also das sage ich jetzt einfach so, weil wir viele waren, die dazu beigetragen haben, dass das so ist, wie es heute, wie wir es heute der Öffentlichkeit zeigen können. Aber das Ganze kostet halt Geld, ja. Mhm. Und wir sind bis heute finanziell nicht abgesichert. Es steckt wahnsinnig viel Ehrenamt drin. In der Zwischenzeit haben wir tatsächlich mehr als 78.000 Ehrenamtsstunden, die in diesem Projekt stecken. Digital aufgezeichnete Arbeitsstunden. Deswegen wissen wir das so genau, weil das ist ein Teil dessen, wenn wir irgendeine Projektförderung bekommen, muss man immer einen Eigenanteil beibringen.
Mhm. Und einen Nachweis auch haben.
Genau. Und weil wir als ehrenamtlich tätiger Verein natürlich also keine Unsummen an Gelder haben können, aufbringen können, müssen wir das abarbeiten. Und deswegen müssen wir jede Arbeitsstunde, die wir da ehrenamtlich reinstecken, aufzeichnen, um den entsprechenden Fördermittelgebern das nachweisen zu können, dass wir das geleistet haben. Also 78.000 Stunden, die stecken uns allen schon in den Knochen. Und ja, wir finanzieren uns mit Eintrittsgeldern, mit Führungsgeldern. Also alles, was wir machen, Veranstaltungen, das kommt alles in die große Badehauskasse, damit wir wieder weitermachen können. Und wir hangeln uns von einem Projekt zum nächsten und beantragen dann natürlich Fördergelder für diese Projekte. Wissen immer nicht am Jahresende, ob wir fürs nächste Jahr ein Projekt wieder finanzieren können, ob eine Zusage kommt, in welcher Höhe diese Zusage kommt. Also das ist immer eine Blackbox, die uns am Anfang eines Jahres erwartet. Und wir haben eine ganz minimale Grundförderung von der Stadt und vom Freistaat, die ist schön, dass wir die haben, aber letztendlich ist sie zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und so sind wir nach wie vor immer auf der Suche nach Menschen, die das verstehen, was wir da machen, die uns unterstützen und die, wo wir irgendwelche Fördermöglichkeiten auftun, damit das Ganze weitergehen kann.
Es gibt aber auch Patenschaften.
Es gibt auch Patenschaften, genau, weil wir haben diese wunderbaren jungen Menschen, die sich für diesen Erinnerungsort engagieren und um denen also ein Minimum an einen Studentenjob vergleichbarer Möglichkeit zu bieten, kann man eine Patenschaft übernehmen für so einen jungen Menschen, kriegt dann immer regelmäßig auch Bericht erstattet, also wird eingebunden in dieses Projekt und man kann sich raussuchen, ob man für 3 Monate oder für 6 Monate und so weiter so eine Patenschaft von 1.000 Euro angefangen, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, übernehmen möchte. Und das würde uns natürlich sehr helfen, ja.
Und an die Patenschaft, über die kann man sich informieren, wenn man auf eure Website geht. Auf genau. erinnerungsort-badehaus.de.
Genau. Also die Website ist wirklich gut. Schauen Sie sich's an, sogar mehrsprachig. Und da findet man alles zu unserem Projekt. Das haben auch unsere jungen Badehäusler gemacht, die dort ihre ganze Kreativität und auch ihr technisches und historisches Know-how da reinstecken. Also das ist eine schöne Visitenkarte, wo man sich, glaube ich, ganz gut informieren kann.
Heißt auch Ort der Erinnerung in verschiedenen Sprachen, Place of Remembrance zum Beispiel. Und das müsste jetzt jiddisch sein, Ort zu gedenken.
Genau, das ist jiddisch.
Und über das Historische unterhalten wir uns jetzt gleich. Das Badehaus ist das Zentrum und eigentlich ist ganz Waldram, ehemaliges Föhrenwald, ein Ort der Erinnerung, aber ein gelebter Ort der Erinnerung. Weil da ganz normal die Leute auch wohnen. Es ist kein Museum. Aber wenn ich mir das so vorstelle, in diesem Prospekt von euch ist ja auch ein Zeitstrahl von 1939, 40 bis 45 war das eine NS-Siedlung für Rüstungsarbeit. Dann traurige Station, Station des KZ-Todesmarsches. Und ab 1945 bis 57, also 12 Jahre lang, ein Lager für jüdische Displaced Persons. Das habe ich auch erst mit 20 erfahren, was überhaupt die DPs bedeuten, weil ich eben da Leute kennengelernt habe, die in Fürnwald aufgewachsen sind. Und das im Nachhinein, darüber nachzudenken, dass einige wenige Menschen diesen Grauen der Konzentrationslager überlebt haben. Manche sind ja danach noch gestorben an den Folgen. Und dann sind einfach ein paar tausend Leute oder Überlebende, die nicht irgendwo hingehen konnten, die weder nach Hause konnten, noch eine Familie hatten, noch ausgewandert sind und standen da heimatlos und ohne Familien, ohne irgendwas da. Und dann hat die amerikanische Militärregierung beschlossen, die bringen wir wohin, wo Wohnraum ist. Mhm. Wie das funktioniert hat, ist mir ein Rätsel.
Ja. Also nach dem Krieg war ja alles zerstört und Wohnraum äußerst knapp. Und da mussten auf die Schnelle zigtausende von Menschen untergebracht werden. Und dafür hat sich diese Siedlung Fürnwald angeboten, denn sie war ja eine Rüstungsarbeiter-Siedlung.
Eine funktionierende Siedlung?
Genau, mit der ganzen Infrastruktur, mit Häusern, sogar mit einer Krankenstation, mit öffentlichen Einrichtungen. Und die sind nach Kriegsende wieder in ihre Heimat zurück, die ehemaligen Rüstungsarbeiter. Und das Ganze war leer. Und wer noch da war, den haben die Amerikaner rausgeschmissen. Und so hatte man auf einen Schlag
einen Ort,
Platz.
Einen leerstehenden Ort.
Genau, einen Platz, um da auf die Schnelle Tausende von Menschen unterzubringen. Und da sind tatsächlich die Überlebenden der Konzentrationslager. Haben da wieder ihre ersten Tage, Nächte in Freiheit dort verbracht. Also es ist ein ganz eminent historisches Zeichen dort, das also gesetzt wurde. Und diese Menschen mussten langsam wieder zurück ins Leben finden. Die meisten waren ja halb tot, ja, mehr tot als lebendig. Und so langsam wieder zurückfinden und dann möglichst schnell wieder weg. Denn ursprünglich wollte niemand im Land der Täter bleiben. Ja, die haben sich zu den Amerikanern geflüchtet. Aber nicht zu den Deutschen, aus verständlichen Gründen. Und so suchten sie so schnell als möglich halt irgendwo in der Welt unterzukommen oder nach Israel, damals noch Palästina, ausreisen zu können. Also das war so eine Art Wartesaal, der dort in diesem Lager war für die Überlebenden des Holocaust.
Das kommt mir jetzt gerade vor wie so ein Vakuum.
Ja, also es war eine Welt dazwischen und mit grauenhaften Schicksalen. Jeder, der dort gestrandet ist, hat Familienangehörige verloren. Ja, also da sind keine vollständigen Familien angekommen. Zum Beispiel alte Menschen waren ganz selten. Wir wissen von unseren Zeitzeugen damals bei den Kindern, wer einen Großvater, wer eine Großmutter hatte. Ja, der hat sich, das war was ganz Besonderes, ja, weil die Nazis als erstes die Alten und die Kinder umgebracht haben, ja, weil die eben nicht arbeitsfähig auszubeuten waren. Und so dass es nur noch ganz wenige alte Überlebende gab. Und also da stecken Schicksale über Schicksale an diesem Ort. Und die versuchen wir seit einigen Jahren wirklich Stück für Stück freizulegen und wieder zurückzuholen.
Ja, weil da so ein
Deckel
drauf war.
Das allgemeine Gedächtnis, ja.
Da gebt ihr alle aber den Menschen, die dort waren, ihre Würde und ihre Geschichte zurück. Weil es, wenn man so viel verloren hat,
ja,
dann wird man auch vergessen.
Ja,
oder die Familienangehörigen waren, die ermordeten Familienangehörigen, die sind ja dann auch vergessen. Und wenn ihr diese Geschichte erzählt, Dann gibt man den Leuten auch ihre Geschichte wieder.
Also wir stehen mit über 300 Zeitzeugen und Zeitzeuginnen auf der ganzen Welt in Kontakt und mit ihren Nachfahren. Also bilden auch ein internationales Netzwerk. Wir bekommen fast täglich Anfragen von Enkeln, von Shoah-Überlebenden von damals. Die Großeltern sind schon gestorben, aber wollen sich jetzt auf Spurensuche begeben, wo sich die Großeltern oder die Eltern kennengelernt haben, wieder eine Familie gegründet haben und das herausfinden wollen. Also wir sind wie eine Auskunftei, nur das alles als ehrenamtlicher Verein. Ja, also das ist eine Riesenaufgabe, die wir bringt es uns an die Grenzen unserer Möglichkeit. Ja, aber wir möchten auch helfen und das ist ja auch wunderbar, wenn da Nachkommen auf Spurensuche gehen und wir dieses internationale Netzwerk mit Israel, USA, Kanada bis in Brasilien. Man glaubt ja gar nicht, wo überall ehemalige Shoah-Überlebende gestrandet sind, dann nach dem Krieg und nach Föhrenwald, was das für Schätze jeweils sind an Geschichte. Und das wollen wir eben bewahren.
Und darüber unterhalten wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten gleich weiter. Sibylle Kraft ist bei mir zu Gast, Journalistin und Historikerin, die mit dem Verein Bürger für Badehaus Waldram Föhrenwald e.V. eine Kostbarkeit erhalten hat. Über Begegnungen im Badehaus unterhalten wir uns gleich weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Herzlich grüß Gott zu unserem Ratsch zu Habe die Ehre. Bei mir ist heute Dr. Sibylle Kraft zu Gast. Sie kennen sie als Dokumentarfilmerin von Bayerischen Fernsehen, von Unter unserem Himmel und vielen anderen Sendereien. Sie ist Journalistin und Historikerin und viel ausgezeichnete Filmemacherin und stellt uns heute nicht nur den Erinnerungsort Badehaus in Wolfram bei Wolfratshausen vor, sondern erzählt auch von ihrer Recherche und von berührenden Zeitzeugengesprächen. Erinnerung hat dieses Musikstück eben geheißen von den Isartaler Musikanten mit Otto Ebner. Besser kann es ja gar nicht passen. Danke an Johannes Hitzelberger für die wunderbare passende Musik. Das Isartal ist so eine schöne Landschaft, hat aber auch traurige Erinnerungen, zum Beispiel eben wie den Todesmarsch da entlang, wo man auch die letzten KZ-Insassen durch die Gegend gezerrt hat, viele auf dem Weg dann verstorben sind. Und jetzt sprechen wir über Waldram als Ort der Erinnerung. Wir haben ja gerade schon vor den Nachrichten uns drüber unterhalten. Auf einmal war da wie ein leerstehender, funktionierender Ort, an dem dann völlig erschöpft und traumatisiert Menschen ohne Familie, die ihre Liebsten verloren haben, weil sie ermordet worden sind, Kinder ohne Eltern, ohne Angehörige, aber auch völlig unterschiedliche Sprachen. Wer hat denn das dort dann alles organisiert? Man kann ja nicht Menschen ohne Gepäck dahinstellen und sagen, so jetzt baut's mal was auf. Wer hat die Leute damals unterstützt? Die jüdischen Familien, die teilweise gar keine Familien mehr waren.
Ja, also du hast das sehr gut beschrieben, in welchem Zustand diese Menschen eben halb mehr tot als lebendig dort angekommen sind. Und sie wurden tatsächlich von den Amerikanern zunächst mal versorgt und dann auch von amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisationen in der späteren Zeit, bis das DP-Lager, Displaced Person Camp, Föhrenwald, dann Anfang der 50er Jahre in ein Regierungslager für heimatlose Ausländer dann umfunktioniert wurde. Aber zunächst in den ersten Jahren haben es hauptsächlich die Amerikaner versorgt. Aber man hat auch versucht, viel Selbstverwaltung dort möglich zu machen und die Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Und tatsächlich, nachdem die allererste schreckliche Phase vorbei war, mit einer totalen Überbelegung und eben mit schwersten Traumata und Verwundungen an Leib wie Seele, die Menschen wieder langsam ins Leben zurückkamen und Kraft schöpften. Da, und das ist die andere Seite von Föhrnwald, da gab es auch wieder neues Leben. Also da wurden Familien gegründet, Kinder geboren. Es gab eine Phase in diesem jüdischen DP-Camp, wo so viele Babys geboren wurden, wie zum gleichen Zeitpunkt an keinem anderen jüdischen Ort vergleichbarer Größe und Zuschnitt auf der ganzen Welt. Also das ist schon was Besonderes.
Neues dass, Leben, ein Neuanfang.
Dass es nicht nur das Grauen der Shoah war, die diesen Ort natürlich auch bis zu seiner Auflösung geprägt hat, sondern dass auch ein Zeichen von Hoffnung und von Neuanfang und Weiterleben und trotz alledem Leben, ja, neues jüdisches Leben dort gründen. Also das gehört auch zur Geschichte. Und das macht auch einen Besuch für Schulklassen und für jüngere Menschen das auch verständlicher, indem man eben beide Seiten des Nachkriegslebens dort auch gut dokumentieren kann. Hoffnung, Neubeginn, aber auch der Blick zurück in die Shoah.
Und das alles ganz konzentriert an einem Ort. Die Kinder von damals, da kommen auch einige zu Wort in diesem wirklich sehr berührenden Film, der in der Mediathek zu finden ist, sind zum Beispiel Rachel Salamander, die sehr bekannte Literaturwissenschaftlerin, und ihr Bruder, die dort als Kinder aufgewachsen sind und auch erzählen, dass sie damals nur Jiddisch gesprochen haben. Das so muss ja eine Sprachenvielfalt an diesem kleinen Ort gewesen war. Polnisch, Jiddisch, ja. Tschechisch, Ungarisch. Österreichisch, was es alles dort gegeben hat, das ist unglaublich.
Tatsächlich war Jiddisch die Lagersprache. Mhm. Das war die Sprache, wo sich alle, egal woher sie auch kamen, verständigen konnten. Und gemeinsam war natürlich auch die jüdischen Traditionen. Und man sagt tatsächlich zu Föhrnwald, das war das letzte jiddische Städtel auf europäischem Boden.
Mhm. Ja? Schau, jetzt kriege ich ja Gänsehaut, dass sowas überhaupt möglich war.
Ja. Also das muss ein sehr reichhaltiges Leben mit Sport. Zum Beispiel, wir haben gerade eine Sonderausstellung über Sport in Föhrnwald und Waldram. Also sobald die Überlebenden wieder ein bisschen zu Kraft gekommen sind, ja, haben sie die ersten Fußballclubs gegründet dort, Maccabi Föhrnwald. Es gab sonstige sportliche Aktivitäten in dem Lager, wo wieder Kraft schöpfen. Auch paramilitärisch Ausbildung für den Kampf um Eretz Israel, aber auch um wieder einfach sich zu spüren, körperlich auch zu spüren, wieder zu einem Menschen zu werden.
Das hat auch mit Würde zu tun, dass man ein in Anführungsstrichen normales Leben wieder hat, mit all diesen entsetzlichen Verwundungen, dieser Neuanfang mit den Kindern, ein normales Leben, in dem man ein Bett hat, einen Stuhl hat, Nachbarn hat, und ein niemand demütigt.
Ja, also man war zunächst unter sich und in Sicherheit. Mhm. Es gab einen Lagerzaun, es gab ein am Anfang des Lagers musste man sich ausweisen, ein sogenanntes Torhaus, denn es konnte nicht jeder rein und raus, so wie er wollte, also zumindest nicht von der umliegenden deutschen Bevölkerung. Also da hat man sich einfach versucht zu schützen, auch in der Nachkriegszeit. Und erst langsam ist dann der Kontakt mit der umliegenden Bevölkerung wieder Stück für Stück aufgebaut worden, teilweise durch den Sport, teilweise durch Schulen, in die dann weiterführende Schulen, in die Lagerkinder dann gegangen sind, aber auch durch geschäftliche Beziehungen, durch Handel, Tauschhandel. Also das hat so langsam wieder eine Normalität in das Leben gebracht.
Aber der Ort hieß damals Lager Föhrenwald, nicht Föhrenwald. Also, das hat ja schon wieder das, was ich eigentlich traurig finde, wenn das nach der Begrifflichkeit von den Konzentrationslagern kommt, dass der Ort dann auch wieder Lager heißt. Lager für Föhrenwald für Displaced Person.
Ja, also manche von denen haben Jahre ihres Lebens in Lagern verbracht. Mhm. Zunächst im Ghetto, dann im Arbeitslager, im Konzentrationslager, im DP-Lager. Mhm. Ja, also das ist eine ganz eigene geschlossene Welt gewesen.
Es gibt noch Zeitzeugen, es gibt auch die Nachkommen der Zeitzeugen und ich glaube, die sind ganz wichtig für eure Arbeit.
Sehr. Also sie sind für uns, die dort ehrenamtlich arbeiten, also mit der Motor, warum wir das alles machen, ja, dass wir mit diesen Menschen nicht nur in Kontakt kommen, sondern ihnen auch ein Stück weit ihre Geschichte, ihr Andenken, ihre Würde
würdigen, einfach die ihre Geschichte würdigen, weil jeder möchte gerne, dass seine Geschichte wahrgenommen ist, dass man als Persönlichkeit und mit seiner Familie, mit seinem Background, wie man jetzt so schön sagt, dass man wahrgenommen wird, das fängt ja nicht von da an, wo man dann im Föhrenwald oder jetzt Waldram war, sondern man hat ja auch eine Historie zu erzählen, was unsere Generation bei der Generation vor uns sicher auch genervt haben, wenn die Verwandten, Bekannten erzählt haben aus Kriegszeiten oder wo sie herkommen oder wer sie waren, das wollten wir als Kinder nicht hören. Jetzt als Erwachsene, du als Historikerin, wir beide als Journalistinnen, finden wir das einen Schatz an Erinnerungen, an Wissen, an Geschichte einfach. Mhm. Jetzt sind wir dankbar für all diese Erzählungen.
Ja, und das Ganze ist unter einem Dach. Die unterschiedlichen, auch die unterschiedlichen Geschichten aus den unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Also wir dokumentieren da genauso Lebensgeschichten von ehemaligen Zwangsarbeitskräften oder deutschen Kriegsdienstverpflichteten während der Nazizeit, Todesmarschüberlebenden, jüdischen Holocaust-Überlebenden bis hin zu Heimatvertriebenen und deren Geschichten, Flucht und Vertreibung, bis sie schließlich dann im Isartal angekommen sind. Und also das Ganze unter einem Dach, und das ist das Besondere, dass es eben nicht separiert in unterschiedlichen Museen ist, sondern wir versuchen eine Gesamtschau dieser Geschichte an einem authentischen Ort.
Über den Übergang dann vom Lager für jüdische Displaced Persons von 1945 bis 1957 zu dem Übergang zur Siedlung für Heimatvertriebene 1956, wo sich dann auch noch der Name geändert hat. Das ist auch eine verwirrende Situation, dass ein ganzer Ort eigentlich geht und ein neuer Ort entsteht, nicht nur namentlich, sondern mit ganz anderen Bewohnern. So ganz kann ich es noch nicht nachvollziehen, Sibylle Kraft, wie das dann ging. Es war 12 Jahre lang ein Ort für ein Städtel in Europa, Föhrenwald, und viele Leute sind ja auch geblieben. Keiner hat gedacht, er bleibt so lange, oder war das ein ständiger Wechsel?
Nein, zunächst wollte niemand bleiben. Also man wollte nicht im Land der Täter bleiben, man wollte so schnell als möglich weg, hinaus in die Welt und in jüdische Gemeinden jenseits von Deutschland. Mhm. Aber es sind viele da geblieben, die in der Regel nicht mehr die Kraft hatten, auszuwandern, weil sie so traumatisiert waren und so verletzt an Leib wie Seele, dass sie nicht mehr auswandern konnten oder die anderen Länder sie nicht reingelassen haben. Ja?
Also man ist ja wo angekommen, man hat ja eine Gemeinschaft gefunden.
Ja,
und was ja auch wieder Sicherheit gibt, ein neues Land gehen, eine neue Sprache lernen. Das ist ja bei vielen Exilanten, die es geschafft haben, auszuwandern, schon das Problem gewesen. Fremdes Land, fremde Stadt. Man gilt nichts mehr, man hat keinen Beruf, aber jetzt habe ich dir unterbrochen, wie die Übergangszeit da war, dass man gesagt hat, wandern wir aus oder bleiben wir da? Ja. Ist es ein Ort, an dem wir bleiben dürfen? Das war ja auch die Frage.
Ja, also viele mussten da bleiben, weil sie auch nicht von anderen Ländern reingelassen wurden. Wenn sie zum Beispiel TBC hatten, niemand hat damals einen TBC-Kranken reingelassen. Auch nicht Israel, auch nicht Amerika. Also das heißt, also es blieben bis zuletzt in der Regel eben Menschen zurück, die nicht mehr auswandern konnten. Und und für die musste auch dann ein Ort gefunden werden, nachdem die katholische Kirche dieses Areal gekauft hat, um da eben kinderreiche katholische Heimatvertriebene schließlich anzusiedeln, mussten die verbliebenen Juden, es waren zum Schluss 1957 immer noch knapp 800, die mussten weg. Ja, und
Das ist aber auch schlimm, wenn man wieder weg muss, wenn man endlich wo angekommen ist.
Ja, wohin? Also das, wurde Wohnraum, sozialer Wohnraum in deutschen Großstädten angeboten. Die meisten sind nach München gegangen, viele auch nach Frankfurt oder ein paar andere Großstädte Deutschlands. Und wer wollte, konnte in Wohnblocks zusammenwohnen. Viele waren aber auch froh, eben endlich mal ein in Anführungszeichen normales Leben wieder führen zu können, jenseits von Lagerzäunen und in das normale Leben integriert zu werden. Andere, insbesondere die Kinder, das wissen wir von Zeitzeugengesprächen, wären gerne geblieben in Föhrnwald, weil sie eine sehr unter den gegebenen Umständen behütete Kindheit dann erlebt hatten. Nach dem ganzen Grauen der Verfolgung davor ist es für viele auch ein Ort gewesen, wo man einfach aufatmen konnte. Und die mussten weg. Und eine derjenigen Familien, die bis fast ganz zum Schluss geblieben sind, war beispielsweise die Familie Salamander, die dann von Föhrnwald aus nach München gegangen ist.
Aber es ist auch diese Geborgenheit gewesen, dass alle sozusagen Leidens- und Schicksalsgenossen waren und man niemandem was erklären musste und nicht auch die Angst hatte, man hat mit einer Familie der Täter in der Nachbarschaft zu leben. Ich glaube, das war auch für viele in diesen schrecklichen Trauma ganz wohltuend, wenn schon alles so schlimm ist, dort anzukommen. Also ich glaube, diese Kostbarkeit dieses Ortes müsste immer noch da sein, dieser Geist dieses Ortes. Also dann war es 56, 57 und aus dem Lager für jüdische Displaced Persons hat die Regierung beschlossen, jetzt wird es eine Siedlung für Heimatvertriebene und zwar für kinderreiche Heimatvertriebene.
Katholische Heimatvertriebene.
Und ich kann mich, weil wir vorhin schon von dem wirklich berührenden Buch vom Musiker Josef Brustmann gesprochen haben, mit dem tollen Titel Jeder ist wer, die kamen auch als große Familie dann in Waldram an. Und der hatte sich da noch erinnert, wie man dann noch Reste einer Art Synagoge gefunden hat, wo dann die katholischen Messen abgehalten worden sind. Gibt es diesen Ort noch?
Ja. Also tatsächlich auch die Gebäude haben natürlich ihre jeweilige Geschichte in den einzelnen Zeitschichten. Und wie das Badehaus von der Sanitäranlage und der Mikwe, also dem jüdischen Ritualbad, dann schließlich in Lehrerwohnungen und Studentenzimmer des spätberufenen Seminars umfunktioniert wurde, so wurde auch die ehemalige Synagoge des Lagers aus der jüdischen Zeit schließlich zu der ersten Pfarrkirche von Waldram. Man hat einen Kirchturm errichtet und dort hat man also dann die erste Pfarrkirche eingerichtet. Und heute ist dieser Ort die Schulaula von den Schulen St. Matthias und wird also bis zum heutigen Tag genutzt. Also so haben auch die einzelnen Gebäude ihre nochmal ganz eigene Geschichte. Und wir sind gerade dabei, ein großes Projekt zu machen. Das machen unsere jungen Badehäusler. Eine interaktive Karte, digital, wo man sich also einklicken kann und durch den Ort und durch die einzelnen Zeitschichten. Also das wird ein großes Projekt. Da sitzen wir gerade dran, multimedial und interaktiv soll diese Geschichte dann jetzt bald erfahrbar sein.
Aber wunderbar, dass sowas jetzt möglich ist.
Ja, also so, dass man sowohl also das digital diese Geschichte erleben kann, aber auch ganz leibhaftig, indem man durch den Ort geht. Wir bieten auch Führungen durch den Ort an, auch Bunkerführungen durch die ehemaligen Rüstungsanlagen und deren Relikte eben heute noch erhalten sind im ehemaligen Wolfratshauser Forst, heute auf dem Gebiet der Stadt Geretsried. Aber wir haben natürlich auch unser Museum selber, wo man durch die einzelnen Zeitschichten gehen kann in den Räumen Raum für Raum eben diese neuen und anderen Zeiten erleben kann. Mit Dokumenten, mit Filmausschnitten, Zeitzeugeninterviews, mit Gegenständen, Fotos. Also das ist ein ganz reichhaltiger Ort geworden.
Was dieser Ort alles erlebt hat, wie war dann die Siedlung ab 1956? Da ist es dann ja auch lange so geblieben. Das war ja auch wieder so ein kleiner Kosmos für sich.
Ja, also 1956 sind die ersten katholischen kinderreichen Heimatvertriebenen, zu denen auch die Familie Brustmann gehört hat, eingezogen. Da haben noch Juden am Ort gelebt und schließlich ab 1957, also ab Februar 1957, sind dann die letzten Juden weggezogen aus dem Lager. Und es kamen diese Heimatvertriebenen, die zum Teil jahrelang noch immer zwangseinquartiert waren. Also wir alle wissen, dass auch in Bayern die Heimatvertriebenen nicht alle mit offenen Armen aufgenommen wurden. Ja? Damals musste man zusammenrücken, teilen. Eben es gab Zwangseinquartierungen auch und gerade auf dem Land, wo man kinderreiche Heimatvertriebene versucht hat, in Bauernhöfen unterzubringen. Und das war natürlich auch kein Zustand für diese
hat
Menschen.
Hat sich ja keiner gefreut, die jemand aufnehmen mussten und die bei anderen Leuten Bittsteller waren.
So ist
war eine schwierige Situation.
Ja, für beide.
Vor in unser Zuhause wird jetzt jemand einquartiert werden.
Genau.
Da prallen Welten aufeinander.
Ja. Und eben auch für diese geflüchteten, vertriebenen Menschen brauchte man Wohnraum in dem ohnehin zerstörten Nachkriegsdeutschland, wo der Wohnraum knapp war. Also eine schwierige Situation, in der eben diese Siedlungswerke, es gab auch evangelische Siedlungswerke und wie das katholische jetzt hier in Waldram, die nach Wohnmöglichkeiten gesucht haben. Und dann hatten man diese kleinen Häuschen, die man eben heute immer noch sehen kann. Das ist ja das Tolle an dem Ort. Da wurden dann diese Heimatvertriebenen untergebracht und konnten diese einzelnen Häuschen auch erwerben zu einem günstigen Preis. Und so hat sich dann langsam wieder eine neue Heimat aufgebaut.
Die auch also eine Mischung war aus, die Leute kamen aus
Böhmen, Mähren,
Sudetenland,
bis hin, Ungarn, im heutigen Tschechien, Polen, auch immer Heimatvertriebene waren. Genau, ja. Also dieses Föhrnwald-Waldram ist der europäischste Ort, den man sich im Oberland vorstellen kann. Ja, schon während der Zwangsarbeiterzeit, da kamen die ja auch aus hauptsächlich aus Osteuropa, ja, zu uns ins Isartal. Dann die Todesmarschüberlebenden kamen von überall her aus Europa. Die jüdischen DPs, ja, und jetzt die Heimatvertriebenen. Also Europa war in diesem kleinen Föhrnwald-Waldram so präsent.
Ein Konzentrat von Europa eigentlich.
Ja.
euch.
Ja, und das ist jetzt auch unser großes, neues, nächstes Projekt, das wir aufsetzen wollen. Genau diese europäischen Verbindungen wollen wir aufzeigen mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträgen, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Jetzt, wo wir in Europa zusammenrücken müssen, ja, wo wir uns bewusst sein müssen, noch stärker denn je von unserer europäischen Verbundenheit. Ja, da ist das Föhrenwald-Waldram einfach ein ganz toller Anschauungspunkt aus der Geschichte.
Ja, wie so ein Prototyp von einem gemeinsamen Europa.
So ist es, wirklich. Und genau das wollen wir ab dem nächsten Jahr herausarbeiten.
Ein beeindruckendes Projekt. Schön, Sibylle, dass du überhaupt 2 Stunden Zeit hast, zu uns im Ratsch zu kommen. Du bist so voller Begeisterung für dieses bewundernswerte Projekt, wo man fast erschrickt, dass man so wenig weiß über die Geschichte von Föhrenwald und Waldram und was das, wie wir schon gesagt haben, so ein Konzentrat an europäischer Geschichte ist, aber jeder auch seine Heimat und seine Geschichte mit sich gebracht hat. Und es ist dort alles auf angekommen. Ich weiß nicht, das ist ja alles in dem Ort. Das Lachen wie das Weinen. Ich glaube, das bleibt einfach. Gibt es überhaupt noch einen Föhrenwald in Waldram? Das ist, hat sich jetzt das alles, es ist jetzt alles Baugebiet geworden. Weil ihr habt ja auch so ein Symbol in eurem Haus, was den Wald symbolisiert, so eine grüne Installation.
Ja, also das ist unser Wald der Erinnerung ganz unterm Dach, wo auch die persönlichen Lebensgeschichten unserer Zeitzeugen dokumentiert sind, Kurzbiografien, auch multimedial, und ihre Namen und ihre Fotos sind an der Wand. Unter stilisierten Föhren das Ganze, also auch künstlerisch gestaltet. Also das alte Föhren Wald ist zum einen in unserem Museum natürlich präsent und zum anderen wirklich an dem Ort. Denn diese Häuschen, die wir da sehen, diese kleinen Hexenhausartigen,
die ganz bezaubernd schön sind.
Ja, also das ist der Heimatstil, den also auch die Nazis da entwickelt haben.
So hat
ja,
Heimat mit, auszusehen.
Genau, also mit Schleppgauben und kleinen Gärtchen und so. Also diese Kernsiedlung ist immer noch erhalten. Und ist an sich schon ein Denkmal, auch wenn es nicht unter Denkmalschutz steht.
Das ist ja das Charmante eigentlich, weil es ein Denkmal, in dem man ganz normal leben kann.
Ja, es ist ein lebendes Denkmal, aber man sollte es dennoch schützen, denn wenn man nicht aufpasst, dann kommt immer wieder da, kommt das erste Haus weg und da wird angebaut und ja, das ist dann so ein schleichender Prozess, wo man doch noch so einen Schatz an historischer Bausubstanz hat. Und ja, also da muss man einfach allgemein das Bewusstsein dafür schärfen, dass so etwas erhalten werden muss.
Es ist ab 56 die Siedlung für Heimatvertriebene geworden. Dann hat sich nichts mehr geändert. Dann hat es so eine Art Normalität gehabt, dass aus aller Herren Länder, also aus ganz Europa, Leute zusammengekommen sind und dann diesen vermeintlich normalen Verlauf hatten, dass man dort bleibt und die Kinder ziehen irgendwann mal weg oder man zieht selber weg. Aber es gibt noch viele Waldrammer, die schon seit 1900, viele wahrscheinlich nimmer, die seit 1956 dort geblieben sind.
Also es gibt noch einige wenige Alte, aber es gibt noch mehrere Familien, die da Kinder, seit sozusagen jetzt Generationen schon da sind. Aber dann hat sich der Ort ist mit der Zeit gegangen. Das heißt, wir haben dann natürlich auch Migrationsbewegungen, so wie sie zeittypisch sind. Wir haben sogenannte Gastarbeiterfamilien in diesem Waldram dann gehabt. Wir haben Russlanddeutsche, DDR-Flüchtlinge, Asylsuchende, bis aktuell Ukraine-Kriegsflüchtlinge. Also diese Geschichte von Flucht und Vertreibung, von freiwilliger wie erzwungener Migration, die geht ja leider weiter. Ja? Mhm. Auch das spiegelt sich an diesem Ort und auch das dokumentieren wir in unserem Erinnerungsort. Denn das gehört zusammen. Also das ist nicht nur eine abgeschlossene, ferne Geschichte, sondern muss bis in die Gegenwart weitergezogen gezogen werden. Und wir haben einmal im Monat immer eine ganz besondere Veranstaltung, die Begegnungen im Badehaus, Diskussionsveranstaltungen, Filme, Vorträge, was auch immer uns einfällt. Und da ist immer auch ein Aspekt die aktuelle Migration, weil das muss mitgedacht werden. Da dürfen wir uns da nicht verschließen vor diesen
Themen. Ja, so wie der
Themen.
Ort sich immer weiter bewegt hat und da so völlig anderen Prämissen.
Ja, und heute, auch wenn die katholische Kirche immer noch sehr zentral an diesem Ort ist, also da ist die Fronleichnamsprozession, da die ist noch eine richtige Prozession mit mehreren Altären, aber natürlich leben da jetzt auch evangelische Menschen, muslimische Menschen, was auch immer, hat sich natürlich auch an diesem Ort weiterentwickelt, aber der Kern der Siedlung, der ist historisch noch sehr verankert.
Aber dieser Ort hat das ja alles schon mitgemacht, den Wandel der Kulturen, der Menschen, der Religion. Manche Dinge sind auch nett, kommt auch in diesem Film so nett, dass die Gerichte, die Leute mitgebracht haben, ihre traditionellen Gerichte geblieben sind. Zum Beispiel eine Bäckerin, ich glaube, das war die in Geretsried, die nur Gulatschen machen.
Genau, oder den Kleckselkuchen. Mhm. Also unser neuer Landrat, der Herr Schmidt, der ist der Schmidt-Beck bei uns, der macht wunderbaren Kleckselkuchen. Wenn wir eine Veranstaltung zu Heimatvertriebenen haben, haben wir immer, das ist auch so was Besonderes, dass wir nach unseren Veranstaltungen noch einladen, da zu bleiben und sich auszutauschen, dass es wirklich ein Begegnungsort ist. Wir haben Badehäusler und Badehäuslerinnen, die hingebungsvoll Kuchen backen, Brote schmieren, also wirklich ganz großartig, damit man also zusammenkommen kann danach noch nach so einer Veranstaltung und ins Gespräch kommen kann. Wir haben öffentliche Führungen immer am Sonntag um 14 Uhr gibt es die öffentlichen Führungen und danach gibt es unser ehrenamtliches Café Independence, wo die Brigitte wunderbare Kuchen backt jede Woche. Also großartig einfach, dass man also hier wirklich zusammenkommt.
Ein Ort der Begegnung, das ganze Badehaus.
Ja, so ist es gedacht. Also der Erinnerung und der Begegnung.
Dass man beides bewahren kann und weiterführen kann. Das ist eigentlich das Interessante, dass man zurückschauen kann und nach vorne schauen kann und in der Gegenwart miteinander dieses Gestalten. Ich glaube, das ist eine schöne Atmosphäre im Badehaus. Ich finde das Gebäude schon so schön, was das schon alles gehört und erlebt hat. Und ihr habt also Ausstellungsraum drin und die ganzen Räumlichkeiten, wo man sich treffen kann. Und es ist immer dort was los. Es wird nicht nur einmal im Monat aufgesperrt, wie du gerade erzählst. Es ist immer etwas los.
Ja, wir sind jeden Tag da. Das Museum selber hat regulären Öffnungszeiten von Freitag bis Sonntag. Mhm. Für Sonderführungen, für Schulklassen sperren wir auch unter der Woche auf. Also das muss aber angemeldet sein. Und einmal im Monat eben in unserem großen Veranstaltungsraum, da gehen also weit über 100 Menschen kommen da immer zusammen, dann die Begegnungen im Badehaus. Wir haben künstlerische Installationen am Haus und im Haus und wir haben eine Dauerausstellung, wo man durch die einzelnen Zeitschichten geht und zusätzlich im Gartengeschoss immer Sonderausstellungen, die wir selber gestalten oder Wanderausstellungen mit eigenem Beiwerk dann präsentieren. Also es rührt sich immer was.
Hast du das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Gesamtkunstwerk, was du alles an schönen Filmen gemacht hast, was du als Journalistin gemacht hast, oder für dein Engagement beim Badehaus? Du bist ja die Vorsitzende vom Verein, oder ist es für dein Lebenswerk, wie man so schön sagt, bei Oscar-Preisverleihungen?
Also wenn es Lebenswerk heißt, dann weiß man, dass man alt geworden ist. Es sollte sozusagen für das, was ich so im Leben gemacht habe, sein. Ja, hat mich sehr gefreut. Aber es ist auch natürlich die Arbeit für Kulturerbe Bayern. Das ist so ein zweites Kind von mir, wo es also mehr um Denkmalschutz geht. Und also die Filme, die Hörfunksendungen und das Badehaus, also alles zusammengenommen. Aber mein Leben durchzieht eigentlich so ein Gemeinschaftsgedanke, denn auch Filme sind Teamarbeit. So ist auch das Badehaus ein Gemeinschaftsprojekt oder Kulturerbe Bayern. Ich finde es wichtig, dass wir zusammenwirken und nicht jeder nur so vor sich hin arbeitet, sondern dass man gemeinsam etwas schafft und eine Art der gemeinsamen Identität stiftet. Also das regt mich auch an und das motiviert mich und freut mich.
Das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen, aber jetzt will ich noch wissen, weil ich glaube, auch die Nachkommen von den Föhrenwaldern und von den Waldrammern, die weggegangen sind und dort, wie man im Film sieht, eine fantastische Kindheit gehabt hat, von allen Umständen jetzt abgesehen, die, glaube ich, wertschätzen doch eure Arbeit auch sehr. Die zurückkommen und sagen, wir besuchen jetzt den Ort unserer Kindheit. Es ist ja für jeden Menschen wichtig, den Ort seiner Kindheit zu besuchen.
Ja, also das sind immer ganz besonders berührende Momente, auch wenn Zeitzeugen teilweise eben mit ihren Familien vor der Tür stehen, plötzlich ja aus Amerika, aus wo auch immer sie herkommen, die das gar nicht erwartet haben, dass sie das vorfinden und wir ihnen nicht nur unser Museum zeigen können, sondern auch ihren ehemaligen Wohnort oder da, wo sich die Eltern kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Also das sind immer sehr bewegende Momente und für die ist es auch wichtig, dass sich eine neue deutsche Generation dieser Geschichte bewusst ist. Viele haben auch gesagt, sie betreten Deutschland nach all dem, was war, nie mehr wieder. Und jetzt haben sie von diesem Erinnerungsprojekt gehört und überwinden sich und kommen. Letztes Jahr haben wir 80 Jahre Föhrenwald gefeiert. Und da sind über 40 Familien aus der ganzen Welt gekommen. Und das war also sowas Herzerwärmendes. Ja? Ein Erinnerungswochenende mit über 1000 Menschen aus dem Isartal, die ebenfalls dazugekommen sind und sich an diese Geschichte erinnert haben mit einem großen Gedenkzug und Veranstaltungen. Also das ist so unter die Haut gegangen und da wissen wir jedes Mal wieder, dass all die Mühe und all die Sorgen, die wir auch mit diesem Ort haben, wie wir ihn finanziell in die Zukunft führen können, die sind dann in einem solchen Moment einfach wie weggeblasen.
Ihr habt aber dann den Nachkommen auch so eine Art Heimat gegeben, weil für viele ist ja die ganze Heimat weg. Auch die Angehörigen, die Großelterngeneration, die Urgroßeltern, die Familiengeschichte. Und ich glaube, auch deshalb ist Waldram, ist Föhrenwald für viele Menschen ein Ausgangspunkt zu sagen, auch da war ein wesentlicher Grundstein unserer Familiengeschichte. Und da haben wir einen Ort, an dem wir zurückkehren können und keinen Ort, der ein Monument nur ist, sondern ein gelebter Ort mit gelebten Erinnerungen, mit all dem, was an diesem Ort stattgefunden hat.
Ja, und Heimat, Geschichte in all ihrer Vielschichtigkeit, ja, nicht nur heile Welt mäßig, sondern da sind natürlich auch Schicksale, die da aufgeschlagen sind. Da gibt es viel Schmerz, der da auch mitschwingt, aber auch viel Hoffnung. Viel Hoffnung auf einen Neuanfang, auf etwas, was wir als demokratisches Gemeinwesen gemeinsam schaffen, dass wir uns auch als Gesellschaft nicht auseinanderdividieren lassen. Ja, das ist, glaube ich, im Moment so wichtig, dass wir mehr zusammenrücken und etwas Positives gestalten und nicht nur immer rummosern und also schlecht machen, sondern dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen und kreativ und gemeinsam etwas Produktives, etwas Positives schaffen.
Schöne kann man es jetzt nicht sagen. Und der Geist von Föhrenwald und Waldram, den hast du uns allen so nahe gebracht. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch, den schönen Ratsch, Sibylle Kraft. Ich wünsche euch allen viel Erfolg in dem, was ihr weitermacht, und allen Besuchern. Ich werde bald kommen. Ich bin so berührt und begeistert von diesem Ort. Wünsche ich viel Erfolg, dass ihr alle eure Ideen verwirklichen könnt und diesen Ort so weiterführen könnt, wie er im Moment ist. Und ich bedanke mich für den schönen Ratsch. Ich wünsche euch alles Gute und dass du uns eine ganz besondere Art der Heimat so nahe gebracht hast. Passt natürlich sehr gut zu. Habe die Ehre zur Beheimat. Danke, Dr. Sibylle Kraft. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir sehr, Hermine.